Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, ihr dachtet vielleicht, ihr hört uns gar nicht mehr und jetzt müsst ihr immer Max Kruses neuen Podcast hören. Aber nein, wir erlösen euch und ihr könnt weiterhin unseren sonoren Stimmen lauschen. Ja, was ist los? Wir haben es einfach nicht hinbekommen, uns am letzten Wochenende zu connecten. Und dann haben wir direkt gesagt, okay, dann lasst doch einfach die beiden Spieltage, die jetzt angefallen sind, zusammen besprechen. Und dementsprechend finden wir uns heute dafür ein. Also heute bei uns in der Folge 2 Spieltage kompakt in einer Folge runtergebrochen. Ist trotzdem ein bisschen Arbeit, aber ich habe wieder richtig Bock jetzt. Wie fühlst du dich nach der dann doch längeren Pause jetzt für uns?
Ja, die Jungs auf dem Platz müssen diese 3 Tage in Rhythmus gehen. Wir haben es leider nicht hinbekommen, aber wir sind jetzt umso ausgeruhter und kriegen es jetzt, glaube ich, ganz gut hin, Spieltag 30 und 31 für euch aufzubereiten.
Ja, und wenn wir ehrlich sind, wir hatten eigentlich schon Lust, auch den vergangenen Spieltag zu machen, ganz besonders wegen eben diesem einen großen Spiel, Man City gegen den FC Arsenal. Wie gesagt, wir hatten vorher eigentlich Lust, aber als wir dann diese 90 stümperhaften Minuten gesehen haben, ist uns auch, glaube ich, dann so ein bisschen die Lust entgangen. Es war eins der schlechtesten Spitzenspiele, das ich jemals gesehen habe. Am Ende war es dann eben diese Partie, wo es nur 3 Torschüsse gab. Und sind wir ehrlich, beide Mannschaften waren irgendwie mit dem Punkt dann auch zufrieden. War schon für mich, muss ich sagen, aus reiner Fansicht eine ziemlich große Enttäuschung.
100%. Also das Einzige, was man im Ganzen irgendwie zugutehalten kann, ist, dass das Spiel eben lange spannend war und jedes Team jederzeit gewinnen konnte. Aber das darf nicht der Anspruch sein, wenn City gegen Arsenal spielt und es um die Meisterschaft geht. Also ich habe mir viel, viel mehr versprochen. Und am Ende war es dann doch ein sehr destruktiver, einfallsloser Kick. Und wir müssen trotzdem kurz drüber sprechen, weil es natürlich einfach eine immense Wichtigkeit hat für den weiteren Verlauf der Saison. Aber ja, ich bin genauso enttäuscht. Vor allem, weil wenn wir ganz kurz nur die Aufstellung überfliegen, da war jetzt natürlich nichts mit B11. Es war alles angerichtet, um ein richtiges Fußballfest abzuliefern. Haaland in der Startelf, De Bruyne, Foden in Topform, Rodri auf der 6. Bei City eigentlich alle wichtigen Spieler am Start. Auch bei Arsenal vorne Martinelli nicht dabei, dafür Saka, Havertz und Jesus. Du hast Declan Rice wieder auf so einer Achterposition, wo er anschieben kann, kann Meter machen mit dem Ball. Jorginho dafür einen tiefer. Viererkette steht. Also eigentlich, es war alles ready, um richtig, richtig guten Fußball abzuliefern.
Ja, es gab ja vorher dann auch die Länderspielpause und da hatten sich manche Spieler dieser beiden Mannschaften auch zurückgezogen, weil dann kam wieder die Frage auf, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das einfach nur so eine kleine Fake-Injury, weil es jetzt eben wirklich zum heißen Ende in der Premier League kommt. Saka war ja zum Beispiel einer, der sich anscheinend bei der englischen Nationalmannschaft so ein bisschen verletzt hatte, stand dann aber hier in der Startelf und so haben es die allermeisten dann auch getan, waren dann also doch fit, nach wie vor nicht fit. Für City ist natürlich Ederson, Kyle Walker, John Stones, die alle haben hier gefehlt und sollten dann auch im gestrigen Spiel gegen Aston Villa fehlen. Kannst du dich noch irgendwie an nennenswerte Chancen erinnern für City? Ich weiß noch, dass einmal so Trossard am Ende eine gute Konterchance hatte, wo er den Ball ganz klar rüberlegen muss und dann wird es brandgefährlich. Aber jetzt so in meinem Gedächtnis, wie gesagt, 2-1 Torschüsse, da ist nicht viel übrig geblieben, was richtig gute Torchancen anbetrifft.
Ja, ich meine, es war eine Ecke, wo, glaube ich, Ake, der sich dann noch später im Spiel verletzen sollte, eine gute Kopfballchance hat. Aber das war es auch. Also du sagst es, der Konter am Ende war so ein bisschen der Aufreger, weil du eben 90 Minuten eigentlich keine nennenswerten Chancen hast. Und wenn Trossard den Ball rüberbekommt, dann läuft es eben 1-1 aufs Tor und wahrscheinlich gewinnt Arsenal dann das Spiel und kann sich feiern lassen. Ist aber nicht passiert und weil der Konter eben schlecht ausgespielt wurde, sprechen wir über keine einzige 100%ige Torchance. Das Spiel geht 0-0 zu Ende und wenn wir jetzt ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, wie so ein Spiel zustande kommt, müssen wir über Arsenals Herangehensweise sprechen. Standen einfach brutal tief im Block. Also wie wenn du gegen einen Aufsteiger spielst, haben sich extrem zurückgezogen, das dafür sensationell gut gemacht, haben City 72% des Balls gelassen. City hat 26 Flanken geschlagen, aber wir haben über die Torschüsse gesprochen. Sie kamen einfach nicht durch und das gilt fürs ganze Spiel mit Ausklammerung dieser Halbchance nach einer Ecke. Aber sagt alles, wenn ein City-Spiel so läuft.
Ja, irgendwie haben sie alle Zahnräder ineinander gegriffen, dass es am Ende dann ein schlechtes Spiel wurde. Natürlich Arsenals Defensive, vor allem die Innenverteidigung ist mir sehr gut, ist mir sehr aufgefallen. Gabriel und Saliba, die Haaland da wirklich über 90 Minuten komplett abgemeldet haben. Aber das lag eben auch daran, weil sie sich extrem zurückgezogen haben und City dementsprechend eben nicht die wichtigen Räume um den Strafraum herum überlassen wollten. Deswegen kamen sie eben auch zu wenig offensiven Chancen und auch, weil Saka und Gabriel Jesus, die hier auf Außen gespielt haben für die Gunners, extrem stark mitgeholfen haben in der Defensive. Also sie waren hinten gebunden, haben das auch mit großer Disziplin erfüllt, diese Aufgabe. Aber das Offensivspiel hat dann ganz klar darunter gelitten, was eben im Angesicht auch unserer Erwartungen sehr, sehr schade war. Ich glaube einfach, dass beide Mannschaften wussten, heute darfst du nicht verlieren, weil das kann es dann schon gewesen sein. Ne, weil City auch gerade schon so ein bisschen Rückstand hat auf Liverpool. 4 Punkte, wenn die eben noch ihr letztes Spiel jetzt gewinnen heute Abend des Spieltags. Deswegen war für City klar, die dürfen hier heute nicht verlieren. Arsenal wollte jetzt aber wiederum auch nicht so als Idiot nachher dastehen und sagen irgendwie, okay, wir haben hier im großen Spiel wieder verloren. Deswegen galt für Arsenal eben auch verloren verboten. Und das kommt dann am Ende eben dabei raus, wenn zwei Mannschaften mit dieser Einstellung in so ein Topspiel gehen.
Ja, ich finde, du hast immer zwei Optionen, wenn du gegen City spielst. Arsenal hat jetzt die Defensive gewählt. Die andere wäre, so ein bisschen den Villa-Weg zu probieren aus dem Hinspiel, wo Aston Villa einfach besser war als City und sie wirklich phasenweise dominiert hat. Aber dieser Versuch war ja gar nicht da. Und ich glaube, Arsenal hat die Entscheidung ganz bewusst getroffen. Die haben die Qualität, um mitzuspielen, haben sich aber dagegen entschieden, haben sich für diesen tiefen Block ja entschieden und glaube ich sind dann mit dem Unentschieden völlig fein. Also wenn du mit der Einstellung reingehst, mit diesem Spielsystem, mit der Linie so tief, dann zielst du auf ein Unentschieden ab und ich glaube, sie können damit auch ganz gut leben. City hat es versucht, aber wie du sagst, sind auch nicht letztendlich ins volle Risiko gegangen. Sie kamen einfach nicht durch und ich glaube, was so ein bisschen dann auch tatsächliche Antworten angeht, ist City auch was schuldig geblieben, darauf angesprochen, was jetzt mit so einem tiefen Block ist und wie man den besser lösen kann. Im Nachhinein hat Pep da nur gesagt, vielleicht musst du einen von denen umbringen. Also hat auch keine richtige Antwort gegeben, ist in seinem typischen ironischen Sprech geblieben. Und am Ende gehen wir irgendwie mit einem 0-0 nach Hause. Und ihr merkt schon, warum wir nicht unfassbar hyped waren, dieses Spiel hier zu analysieren, weil es einfach nicht viel zu sagen gibt. Arsenal hat sich hinten reingestellt, stand tief und hatte damit Erfolg. Spiel endet 0-0. Etwas, was bei City-Beteiligung eigentlich nie passiert.
Genau, das erste Mal seit 75 Spielen, also wieder ein torloses Remis für Pep Guardiola. Einen großen Aufreger gab es dann aber doch noch. Zum Glück gibt es einen Mann wie Roy Keane in unserer Welt. Er liefert und liefert. Er meinte nämlich nach dem Spiel über die Leistung des Norwegers Erling Haaland: Vor dem Tor ist er der Beste der Welt. Aber sein allgemeines Spiel ist für solch einen Spieler armselig. Er muss sich da steigern. Er ist fast wie ein Spieler aus der League 2. Da sehe ich ihn. League 2. Die vierte englische Liga. Ist Haaland wirklich nur ein Viertligaspieler?
Ja, ich würde mal ganz vorsichtig dagegen gehen. Nein, für mich offensichtlich etwas, wo Roy Keane hat versucht zu polarisieren. Ich glaube, der Kern der Aussage ist ja, dass Haaland vom Tor Qualitäten hat. Wie er sagt, ohne Frage einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste der Welt. Die Frage ist, was ist mit dem Rest? City ist ein Team, wo du dieses Link-Up-Play im Traum beherrschen musst. Und da ist eben die Frage, ob das genügt, ob die technischen Fähigkeiten im Klein-Klein, in den engen Bewegungen ausreichen. Ich würde sagen, ja. Also er hatte jetzt sicherlich nicht seine besten Wochen, aber insgesamt reicht es. Er hat es 1000-mal bewiesen, hat den Torrekord aufgestellt, hat sensationelle Spielzüge mit eingeleitet, setzt seinen Körper perfekt ein. Also für mich ja eher eine Nebelkerze, die da geworfen wurde und kann ehrlich gesagt nicht mitgehen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube schon so ein bisschen anders als du sehe ich das. Natürlich würde ich da nicht mit Keane mitgehen. Aber man muss dazu sagen, Haaland war hier zum Beispiel wieder in diesem großen Spiel unsichtbar. Und klar, Arsenals Innenverteidigung, die haben echt eine starke Leistung gegen ihn gezeigt und ihn wirklich aus dem Spiel genommen. Das heißt, es war schwierig, es war für jeden Stürmer schwierig, aber er war wirklich komplett unsichtbar. Und ich weiß noch, eine Aktion war auch da, wo er einfach am Ball vorbeitritt. Das sah schon ein bisschen stümperhaft aus. Und ich finde, ja, das Pudels Kern hier ist ja, dass Keane einfach sagt, okay, vom Tor ist er gut, der Beste der Welt, meint er sogar. Aber insgesamt, da reicht es eben nicht häufig. Und das muss ich sagen, das sehe ich genauso. Ich finde, dieser große Haaland-Hype, der war eben auch so ein bisschen einfach seinen Zahlen geschuldet. Weil wenn du ihn wirklich dann mal live über 90 Minuten hast spielen gesehen, mal nicht gegen Luton oder gegen irgendwie eine kleine Mannschaft, dann fällt dir auf, dass er irgendwie Schwierigkeiten hat. Also er ist kein Kane, der sich natürlich immer dann so ins Spiel einbaut. Er ist eben mehr vor dem Tor, deswegen kommt er eben auch auf die hohen Zahlen. Aber irgendwie sein Link-Up-Play, was du ja gerade auch schon gesagt hast, das muss er verbessern, um wirklich in diese Elite-Liga nach ganz, ganz oben zu kommen, wo man dann wirklich sagen kann, okay, er ist ein legendärer Stürmer. Wie gesagt, die Zahlen sind sehr gut, jetzt auch schon wieder 18 Premier League-Tore. Er hat nun mal auch eine super Physis, eine super Statur. Das hilft ihm auch, kann man sagen. Aber trotzdem, insgesamt hat er noch Ausbaupotenzial. Und das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also wenn er jetzt schon irgendwie der Finished Article hier wäre, wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Trotzdem, er muss sich noch steigern. Das sehe ich genauso.
Vielleicht nochmal eine andere Antwort auf diese Kritik von Pep Guardiola selbst mit reingeworfen. Er hat gesagt, ich bin überrascht, dass das von einem ehemaligen Spieler kommt. Von Journalisten könnte er das verstehen. Die waren nie auf dem Platz, aber als ehemaliger Spieler ist sowas eine große Überraschung. Also er mit natürlich keinerlei Verständnis für die Kritik, die ja auch dann in der Wortwahl, ne, Stichwort League-Two-Spieler, sehr, sehr drastisch ausgefallen ist. Für mich wäre so ein bisschen die Frage, du hast es jetzt auch angesprochen, dass in solchen Spielen, in großen Spielen, er teilweise abtaucht. Jetzt konkret das Arsenal-Spiel. Du hast einen Block, der so tief steht. Was soll er machen? Also es ist seine Aufgabe, in meinem Verständnis.
Den Ball treffen.
Die neuen. Ja, aber er hatte eine Aktion. Also wirfst du ihm jetzt fehlende Finisher-Qualitäten vor. Für mich ist die Frage, wo soll er hin? Also er steht vorne drin, muss er machen. Es gab 26 Flanken, die waren alle nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich finde es hart, jetzt auf ihn drauf zu hauen. Für mich ist er immer nur der den Fuß hinhält. Hier hat er es eben einmal nicht geschafft, aber hat es davor eben auch schon 55 Mal gemacht. Ich sehe nicht, dass ihm jetzt in diesem Spiel irgendwie eine große Rolle zukommen hätte sollen. Das ist einfach, liegt an den anderen, an den Kreativspielern.
Okay. Komm, lass uns einfach dieses Spiel für immer begraben und hinter uns lassen. Ich glaube, das nimmt uns wirklich keiner übel. Dann gehen wir zu einer Partie, die am gleichen Tag auch stattgefunden hat, ebenfalls noch vom 30. Spieltag. Das war eben ein sehr, sehr spannender Sonntag, weil eben alle drei Titelkonkurrenten in schwierigen Spielen involviert waren. Und Liverpool hatte zu Hause das Heimspiel gegen Brighton, also das letzte Liga-Aufeinandertreffen von Jürgen Klopp und Roberto De Zerbi, der nach wie vor auch sein Nachfolger werden könnte beim FC Liverpool. De Zerbi steht ja sowohl bei Bayern München als auch beim FC Liverpool anscheinend hoch auf der Kandidatenliste für die Trainernachfolge. Erstmal so im Vorhinein, ich glaube, Klopp hat sich immer sehr respektvoll gegenüber De Zerbi gezeigt. Ich glaube, Klopp fände es sogar relativ gut, wenn De Zerbi sein Nachfolger würde, weil De Zerbi eben auch diesen offensiven Hurra-Fußball spielt, jetzt vielleicht nicht mit ganz so viel Tempo wie Jürgen Klopp, aber auf jeden Fall sehr dominant und ballbesitzorientiert. Siehst du es ähnlich? Glaubst du, dass Klopp sich schon so ein bisschen auf seinen idealen Nachfolger festgelegt hat?
Ich finde, man hat schon so zwischen den Zeilen lesen können. Also er hat zu Recht nur in höchsten Tönen von De Zerbi gesprochen. Hat auch im persönlichen Duell übrigens noch nie vor diesem Spiel gegen ihn gewonnen. Also immer wenn Klopp gegen De Zerbi an der Seitenlinie stand, war Klopp nicht der Sieger am Ende. Und du hast einfach gemerkt, dass da eine riesen Wertschätzung ist. Ich glaube, egal wen du fragst, dieser Einfluss von De Zerbi auf den modernen Fußball ist einfach ziemlich groß. Und auch wenn er noch nicht ganz oben bei den großen Trainernamen angekommen ist, ist das, was er technisch mit ins Spiel bringt, taktisch, das ist einfach Top-Level und hat extrem viel beeinflusst. Auch jetzt viele ziehen Vergleiche mit Xabi Alonso, wie er mit Leverkusen spielt.
Ist immer schwierig. Erklär mal kurz, warum. Das ist ja gerade echt ein spannender Punkt. Erklär mal kurz, warum du glaubst, dass De Zerbi einen großen Einfluss hat.
Naja, ich glaube einfach, das, was De Zerbi gerade in Ballbesitz taktisch implementiert hat, ist so vorher einfach noch nicht gesehen worden. Das sind so Kleinigkeiten, also die Parallele jetzt auch mit Leverkusen, ist gerade im Spielaufbau, dass die Innenverteidiger, Außenverteidiger, Sechser, egal wer sich tief fallen lässt im Spielaufbau, dass die lange warten, wenn sie angelaufen werden und dann quasi erst im letzten Moment spielen, wenn der Stürmer ihnen fast auf den Füßen steht, weil das Raum für den Nächsten eröffnet. Du kannst dann in den Doppelpass gehen. Das sind so Feinheiten, die häufig analysiert wurden. Dann für mich ganz klar, immer wenn Brighton in Ballbesitz ist, weiß jeder Spieler auf dem Feld, was der Plan ist, wie gespielt werden muss, Dreiecke bilden, kommen und gehen. Es ist egal, wo ein Pascal Groß dann steht, ob das auf der 10 ist, auf der 6, rechts hinten, Innenverteidigung. Das funktioniert einfach. Und dieses so variabel Spielen auf so einem hohen Niveau mit Passschärfe, das ist einfach Brighton-Style und das ist De Serbi-Fußball. Und ich glaube, dass diese Charaktereigenschaften schon einmalig sind. Und wir sind ja nicht die Ersten, die das irgendwie analysieren und sagen, ob du einen Pep Guardiola fragst, Klopp, Tuchel, alle reden davon, dass De Serbi in diesen einzelnen Aspekten ganz großen Einfluss hat auf den modernen Fußball und einfach ja, jemand ist, der zitiert wird und der nachgeahmt wird. Und das zu machen mit den Stationen, die er bisher hatte in Italien und jetzt in Brighton, ist einfach sensationell gut. Und ich glaube deswegen, um vielleicht darauf zurückzukommen, definitiv verdient, dass er bei Vereinen wie Bayern und jetzt auch Liverpool gehandelt wird als Nachfolger.
Ja, ich finde es, was seine Spielphilosophie angeht, auf jeden Fall verdient. Jetzt die Platzierung von Brighton, also ich meine, sie sind Neunter. Das war auch bei ihnen schon besser. Sie spielen gerade Europa League. Also anscheinend ist da in der Liga jetzt keine Verbesserung zu sehen. Aber natürlich, die Doppelbelastung trifft sie auch hart. Und sie haben eben nicht so viel getan auf dem Transfermarkt im letzten Sommer, wie man das vielleicht erwartet hätte vorher. Dann lass uns doch einfach mal reingehen in die Partie, in der dann auch die Seagulls direkt mal ein Ausrufezeichen setzen. Danny Welbeck nach 2 Minuten, ich hatte gerade eingeschaltet und schon fliegt der Ball hinten rein bei den Reds, war schon eine große Überraschung, macht das herausragend. Also bekommt am 16er ein bisschen Zeit, der Ball tupft vor ihm auf, er zieht einfach durch und der Ball fliegt dann super rechts rein ins Reds-Tor, keine Chance für Kelleher und ja, ich würde sagen, die ganz kalte Dusche direkt für die Reds. Anfield wurde kurz nervös, habe ich mir gedacht.
Ja, auch irgendwo zu Recht. Also das ist ein richtig unangenehmer Gegner und gerade wenn du dann gegen Brighton anrennen musst, läufst du halt in diesen Spielaufbau hinein und wenn Brighton einen guten Tag hat, dann geht es ganz schnell, dass sie 2, 3, 4 Tore machen können. Ist aber halt immer noch Liverpool, die im Moment auch in Topform sind, die auf der anderen Seite stehen und die finden eine ziemlich gute Antwort. Hatten dann erst einen Elfmeter reklamiert, Salah mit einer guten Chance und dann nach knapp einer halben Stunde ist es soweit, sie kommen zum Ausgleich. Luis Diaz im halben Seitfallzieher-Volley nach einer Ecke, Gestocher, 1-1. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig für den Kopf. Weil wenn du mit Rückstand in die Pause gehst, ich glaube, dann rauszukommen, wenn De Serbi den Gegner einfach neu einstellen kann, Brighton, dann wird es ein schwieriges Spiel. Aber so mit dem 1-1 zur Pause ist eben alles drin und Liverpool bleibt zu Recht im Spiel, weil sie dann auch doch auch leicht und in Phasen deutlich überlegen waren.
Ja, sie waren die bessere Mannschaft, weil sie sind eben auch nach wie vor einfach eine Heimmacht. Und wenn sie am Ende Meister werden sollten, dann war auf jeden Fall ihre Heimform dafür sehr entscheidend. Und am Ende reicht es eben noch zum Führungs- bzw. Siegtreffer durch Mo Salah. Nach 65 Minuten, tolle Kombination, wie ich fand, über Szoboszlai, McAllister, der dann einen ganz klugen Ball spielt auf Salah, wo vielleicht manche gedacht hätten, wenn sie in McAllisters Position gewesen wären, alleine deswegen, weil gerade der Ball quasi von hinten nach vorne gespielt wurde, das könnte Abseits sein, aber McAllister ist eben so spielintelligent, dass er schon vorher gescannt hat, okay, Salah ist nicht im Abseits, den kann ich anspielen und dann steckt er ihn eben durch und der hat dann auch einen klugen Abschluss parat und trifft unten links zum 2-1, dabei bleibt es dann auch am Ende, wo es dann noch ein paar unruhige Phasen gab, weil Bright natürlich nochmal den Ball hatte, gegen Spielende, aber trotzdem, sie bringen das 2-1 über die Zeit und setzen sich damit natürlich auch ab von Arsenal und City, die eben beide Punkte liegen gelassen haben am 30. Spieltag. Und da macht Liverpool jetzt auf jeden Fall an diesem Sonntag 2 Punkte gut. Könnten das am Ende schon die 2 entscheidenden Punkte gewesen sein, fragen wir uns natürlich jetzt, weil wer soll diese 3 Mannschaften da oben eigentlich noch stoppen? Und Liverpool jetzt eben schon mit einem schönen Polster, würde ich mal sagen.
Ja, sie sind der Gewinner des Spieltags gewesen, ganz klar. Also wir haben über das Unentschieden von Arsenal und City gesprochen. Das war nicht nur spielerisch enttäuschend, sondern auch, wenn du im Titelkampf bist, ist ein Punkt immer eine bescheidene Lösung. Und hier freut sich der Dritte und das ist Liverpool und die völlig zu Recht Brighton schlagen und das musst du auch erstmal machen. Salah hatte auch vor dem Treffer, ich glaube, schon 6, 7 Abschlüsse. Ich glaube, das war dann der 7. oder 8., der dann den Weg ins Tor findet. Also ein Salah in Normalform macht hier in dem Spiel auch 2, 3 Tore. Dass es jetzt nur eins ist, am Ende egal, weil das Spiel eben gewonnen wird. 30-9 Schüsse, Liverpool einfach mit einer richtig guten Heimperformance. Und du hast es angesprochen, ich glaube, diese Heimstärke, ich sehe nicht, dass die diese Saison noch zu Hause viel liegen lassen. Und aktuell sind sie dann eben in der Pole-Position. Großes Kompliment. Liverpool, ganz klar, Sieger dieses Spieltags.
Und sie haben es jetzt sogar in der eigenen Hand. Wenn sie theoretisch bis zum Ende der Saison alle Spiele gewinnen würden, könnte sie kein anderes Team aufhalten. Und deswegen sind sie natürlich der große Gewinner des Spieltags. Du hast es angesprochen. Das beste Spiel des Spieltags war jedoch ein anderes für mich. Das war Newcastle gegen West Ham. Ist ja noch kurz hier einfach erwähnt. 4-3 am Ende für Newcastle. Ganz, ganz tolle Partie. Ishak mit 2 Toren, Barnes mit 2 Toren. Gordon sieht die rote Karte. West Ham aber auch trotzdem immer wieder mit einer guten Antwort. Und ja, hier auch gefährlich eben durch Antonio, Kudos und Bowen. Das sind die Torschützen für David Moyes gewesen. Am Ende reicht es aber nicht, weil eben Barnes ganz spät noch das Ding in Richtung Newcastle dreht. Beide Mannschaften sind ja auch im Kampf um Europa. Da schauen wir dann vielleicht jetzt gleich ein bisschen mehr drauf, weil jetzt springen wir zum aktuellen Spieltag, zum 31. Und der hat jetzt eben hier in dieser englischen Woche stattgefunden. Und natürlich auch wieder eine ganz spannende Sache, was den Titelkampf angeht. Und da schauen wir jetzt besonders eben auf das Spiel von gestern Abend, Man City mit dem Heimspiel gegen Aston Villa. Aston Villa, da war doch was, ja, die Mannschaft, die City in dieser Saison bislang als einzige Mannschaft komplett dominiert hat im Hinspiel. Da konnte Unai Emery und Villa ja 1-0 noch gewinnen. Gestern waren die Vorzeichen dann hier andere, weil eben beide Trainer einige verletzte Spieler zu beklagen hatten. Wir fangen wieder an bei Pep, da sind nach wie vor die Abwehrgaranten Stones, Walker verletzt, Ake jetzt auch noch. Ederson im Tor wird von Ortega ersetzt und dann offensiv wurde es ein bisschen besser. Trotzdem schont Pep hier in der englischen Woche Haaland und De Bruyne in der Startelf. Bei Villa sah es dann noch schlimmer aus. Das war eigentlich die komplette B-Elf und da waren fast keine Akteure mehr aus dem Hinspiel auf dem Platz. Konsa natürlich noch, jemand, den man auch in der ersten Elf sehen würde, jetzt auch frisch gebackener englischer Nationalspieler. Douglas Luiz ebenfalls, aber der Rest dürfte, wenn alle Spieler fit sind, eigentlich nicht in der Startelf stehen. Diego Carlos, Longley, Digne komplettieren die Innenverteidigung und die Verteidigung. Olsen ersetzt den an Krankheit leidenden Martinez. Irock Boonham auf der 6, ein ganz, ganz junger Mann, durfte da ein großes Spiel für sich selbst bestreiten. Vorne dann Saniolo, Rodgers, Duran, alles B-Spieler. Und Diaby natürlich noch auf rechts, jemand, den man kennt. Aber es waren wirklich ganz andere Vorzeichen.
Wie viel Verständnis hast du für beide Trainer? Also Verletzungen jetzt natürlich beiseite geschoben, haben sich ja trotzdem beide aktiv dafür entschieden, unabhängig voneinander wahrscheinlich, 3, 4 Topstars einfach rauszunehmen, auf die Bank zu setzen, eben wegen der hohen Spielbelastung im Moment. Bei Pep ist es immerhin De Bruyne und Haaland, auch Kovacic zuletzt eher gesetzt gewesen. Und dann nimmst du vielleicht deine 2, 3 individuell besten Spieler raus, gegen einen Gegner, der dich schon richtig vorgeführt hat die Saison. Und selbe gilt für Emery, der Platz 4 sichern kann. Du spielst gegen City, was auch verletzungsgeplagt ist, das wusste man vorher. Und lässt dann Tielemans, Bailey, Moreno raus, Pau Torres raus. Hast du Verständnis für beide Trainer oder vielleicht nur für einen? Was waren so deine Gedanken? Weil mich hat es schon in der Drastigkeit gewundert mit der Rotation.
Ja, es war ein bisschen überraschend, aber ich kann es trotzdem total verstehen. Aber beide haben andere Beweggründe dafür, glaube ich. City hat sich einfach gedacht, oder ich glaube einfach, City verliert dieses Spiel zu Hause nicht mehr. Ich glaube, das verlieren sie einfach nicht. Wenn es eng geworden wäre, hätte Pep sofort De Bruyne, Haaland etc. aufs Spielfeld geworfen. Ich glaube, in dieser Phase verliert City einfach dieses Heimspiel gegen Aston Villa nicht mehr. Und bei Emery war es eben so, dass er wusste, dass Watkins raus ist. Nichts Schlimmes, aber hat wohl eine kleine Verletzung. Er dürfte auch dann am Wochenende oder im nächsten Spiel dann direkt wieder auch wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Und Martinez hat sich einfach abgemeldet, kurz vorher durch Krankheit. Er wollte wohl unbedingt spielen, aber es hat nicht gereicht. Und dann denkst du dir als Emery natürlich auch, meine vielleicht besten beiden Spieler können hier heute nicht spielen auf zwei absoluten Schlüsselpositionen. Das ist heute echt mal ein Free-Hit. Wir versuchen einfach mal was Besonderes. Wir geben auch anderen Leuten mal mehr Spielzeit. Ist ja auch eine geile Erfahrung, auswärts bei Man City zu spielen. Aber ich glaube, Emery wusste, das reicht nicht. Und in diesem Terminkalender, da musst du auch einfach pragmatisch sein.
Wahrscheinlich, hast recht, ist eine faire, pragmatische Entscheidung. Gucken wir mal ins Spiel, weil am Ende verzichten ja beide auf Stammkräfte. Muss man sagen, City mit dem klar besseren Start. Gerade am Anfang Rodri, Rico Luis mit vielen Kontakten und sind auch die beiden, die dann im Fokus stehen, weil Rodri trifft, wird langsam zur Gewohnheit gegen seinen Lieblingsgegner, gegen keinen so oft getroffen wie gegen Aston Villa, wird freigespielt und hält dann den Schlappen hin, wurde relativ lange überprüft auf Abseits, war dann aber knapp gleiche Höhe und ich fand es spannend, weil wir diesen Trend, dass Rodri und Declan Rice, für mich eigentlich die klassischsten Holding Six, tiefen Sechser der Welt, jetzt immer mehr nach vorne schieben auf diese ja fast schon Achterposition, bei Rice noch deutlicher, aber auch hier Rico Lewis, der ganz hoch gelobt wurde von Guardiola nach der Einwechslung gegen Arsenal letzte Woche, diesmal eben von Anfang an und einer von diesen Außenverteidigern, die dann immer wieder die Sechs halten, so auch in dieser Aktion und dadurch, dass dieser Raum eben besetzt ist, der sonst Rodri-Gebiet ist, schiebt der vor bis in den 16er rein, kann den Weg machen und trifft. Also für mich auch hier taktisch was perfekt aufgegangen ist.
Ja, du sagst es richtig, Rodri liebt einfach es gegen Aston Villa zu spielen. Da läuft er mal zur absoluten Hochform auf und ich weiß gar nicht, wie oft der Mann schon gegen uns getroffen hat. Du denkst dir, eigentlich könnte er gegen uns einfach Stürmer spielen, wenn Haaland irgendwie geschont werden soll, weil der macht einen bestimmten Hattrick. Hier macht er eben das wichtige 1-0 und natürlich, du kennst mich, alter Pessimist. Ich habe sofort das Schlimmste kommen gesehen hier nach 11 Minuten, weil du denkst dir, okay, erstmal offen halten das Spiel. Genauso wie Arsenal, das kann ich schon verstehen, diesen Ansatz. Erstmal kein Tor kassieren, offen halten und dann sehen, vielleicht geht am Ende noch was. Dann kassieren sie eben nach 11 Minuten direkt. Das war eine schöne Kombination. Doku macht es sehr gut auf Außen und dann Rodri eiskalt. Und dann dachte ich, wie gesagt, jetzt kommt's. Aber nein, weil dieses zusammengewürfelte Chaos-Team von Aston Villa, muss man echt sagen, Chaos-Team mit Duran, Saniolo, die beiden wissen selbst nicht, was sie im nächsten Moment machen. Aber die beiden sind es dann eben ganz entscheidend beim Ausgleich. Nur 9 Minuten später kommt dann Villa. Da spielen sie sich mal frei hinten raus und überraschenderweise war City dann sehr offen, wie ich fand. Sobald du einmal das Pressing überspielt hast, waren eigentlich 70 Meter nur freie Wiese vor dir. Und die nutzen sie dann im Dreieck zwischen Rodgers, Saniolo und Duran eben überraschend clever aus, wenn ich ehrlich bin. Und dann kommt es eben zum Ball auf Rodgers. Duran läuft durch, sie spielen den Doppelpass und dann bleibt er aber mal sowas von eisekalt, der Kolumbianer. Ist ja mittlerweile auch kolumbianischer Nationalspieler und da einer der besten Stürmer und schiebt das Ding rein an Ortega vorbei. Und ich dachte mir, hä? Was ist denn jetzt los?
Ja, was ist los? Ein Top-Angriff. Also ich habe ihn auch nicht kommen sehen, weil vorher City eigentlich ja, 70%, 80%, 90% gefühlten Ballbesitz hatte. Und dann gibt es den Konter und sie spielen es perfekt aus. Also Duran und Rodgers haben wir jetzt ein bisschen draufgehauen als B11, B-Spieler. Aber Fakt ist, die haben richtig Qualität und man hat hier gesehen, dass sie auch zusammen ganz gut funktionieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass danach jetzt nicht der Riesenaufschwung für Villa kam. City weiter mit viel Ballbesitz, mit einigen guten Chancen. Ich glaube, die beste habe ich mir noch notiert für Alvarez in Minute 36, als er am stark parierenden Olsen scheitert. Aber dann war es leider doch noch aus Villa-Sicht vor der Halbzeit dran, dass das 2-1 fällt. Und das ist so ein Tor, also wenn ich das kassieren würde als Aston Villa-Fan, um dich mal ein bisschen anzustacheln, ich wär richtig sauer, weil es ist ein Freistoßtor von Foden und der Ball geht durch die Mauer und nicht, weil der den so sensationell da durchpölt, sondern weil Saniolo einfach zur Seite springt und damit geht die Lücke auf. Der Freistoß ist nicht mal richtig gut, der ist wirklich halb hoch in die Mauer, fällt dann aber eben genau ins Eck und dann steht es 2-1 und du gehst mit Rückstand in die Pause.
Ja, so eine Mauer macht mich sauer, kann ich echt da nur in diesem Fall sagen. Furchtbar, also ich weiß auch gar nicht, was Foden damit bezwecken wollte mit diesem Schuss. Ich habe mir im Nachhinein gedacht, okay, er hat gesehen, dass Saniolo außen in der Mauer steht. Da kann ich alles versuchen. Also wie gesagt, Saniolo weiß halt nicht, was er im nächsten Moment selber macht. Und ich weiß auch gar nicht, ob er da wusste, dass er irgendwie jetzt gleich Teil einer Mauer sein muss, die ein Tor verhindern soll. Weil das sah irgendwie nicht so aus. Das sah so aus irgendwie, huch, jetzt kommt ein Ball auf mich zugeflogen, was ist denn jetzt los? Da springe ich mal lieber rechts zur Seite und mache da einfach so eine 4 Meter breite Lücke frei zwischen mir und Konsa. Ja, es war extrem frustrierend, weil das Ding vor der Pause zu kassieren war einfach echt ein Nackenschlag, den du gar nicht brauchst, weil danach ist dir klar, okay, du hast einfach diesen wichtigen Moment abgegeben des Unentschiedens zur Pause und danach war mir immer klar, dass City das jetzt ganz sicher nach Hause schaukeln wird, aber ich will auch jetzt nicht zu sehr draufhauen auf Saniolo, weil das macht er nicht extra und ja, unglücklich.
Das auf jeden Fall, also mindestens unglücklich und dann steht es 2-1 und die zweite Halbzeit geht los und was sich so durchzieht und wo wir sicherlich auch noch kurz überquatschen müssen, ist, dass Foden und Grealish zusammen richtig, richtig Spaß gemacht haben. Also Grealish meine ich sogar der erste Startelf-Einsatz seit längerer Zeit, ist ja die Saison doch immer wieder mit Verletzungen geprägt. Erst war es der Oberschenkel, dann jetzt die Leiste, wo er zuletzt den Rückschlag hatte. Und Guardiola hat auch gesagt, er hat das Gefühl, dass er jetzt wieder wirklich da ist, wirklich bei 100%. Und ich finde, so hat er gespielt. Also ihn hier gegen Villa, gegen seinen Ex-Club aufzustellen, war, glaube ich, eine sehr smarte Idee, weil wie oft er den Ball getragen hat, Fouls gezogen hat, hat schon richtig Spaß gemacht. Konntest du das auch genießen als Villa-Fan und ehemaliger Grealish-Fan?
Ja, also ich kenne viele Villa-Fans, die nach wie vor sehr wütend sind auf Jack Grealish, weil er eben immer jemand war, der das sehr zelebriert hat. Also ich komme hier aus der eigenen Jugend bei Aston Villa, ich komme aus der Stadt, lebenslanger Aston Villa-Fan, my club, my home. Und dass er dann einfach das so leicht hinschmeißt, sobald irgendwie der erst bessere Champions-League-Club kam mit Man City, das war halt schon für viele Villa-Fans ein Schlag ins Gesicht. Für mich gar nicht so eigentlich, weil ich habe es kommen gesehen und ich wusste auch, dass der Mann einfach irgendwie, der will um was anderes spielen, als wo wir damals waren, weil da waren wir nun mal einfach, wenn überhaupt, ein Mittelklasse-Club in der Premier League, wenn nicht sogar eher ein Abstiegsklub. Und er hat dann einfach den Sprung gewagt und du kennst es ja auch, ich habe noch heute bei mir ein Grealish-T-Shirt hängen oder ein Grealish-Trikot, weil der Mann einfach wirklich was ganz Besonderes war im Villa-Trikot, einer der besten Spieler der letzten 30 Jahre, der unser Trikot getragen hat. Und er hat uns ja immerhin auch eine britische Rekordsumme, was er damals noch eingebracht hat, 115 Millionen Euro durch seinen Wechsel. Also ich habe nach wie vor Spaß, dem Jungen zuzusehen, auch wenn es natürlich gegen uns immer ein bisschen mehr wehtut, aber er ist einfach ein richtig guter Fußballer.
Absolut. Und ich finde, jetzt in diesem Spiel hast du so ein bisschen noch den alten Grealish gesehen. 1-gegen-1, Tempoläufe, hat mal wirklich 3-4 schnelle Schritte gemacht, ist zwischen zwei Spielern durchgegangen. Also das, was vielen gefehlt hat und mir auch bei City, hat ja seinen Spielstil doch sehr angepasst, aber das sah wieder nach dem alten Grealish aus. Trotzdem war es Foden, der in den folgenden 10, 20 Minuten so ein bisschen die Show gehört, macht in der 60. Minute dann sein zweites Tor und das 3-1. Wieder ist es Rodri, der vorlegt, also die beiden, Rodri und Foden, was die Scorer angeht, ganz, ganz vorne dabei, bekommt Foden den Ball und nimmt den mit dem ersten Kontakt. Ich glaube, er schaut gar nicht hoch, knapp 18 Meter vom Tor, schießt den Ball flach, rechts unten, Pfosten rein, überhaupt keine Chance für Olsen. Und dann steht es 3-1. Kurz danach versucht Emery nochmal zu reagieren und macht einen Dreifachwechsel rund um die 63., 64. Minute. Chambers, Bailey und Tielemans kommen, aber viel gebracht hat es nicht, weil kurz danach wird der Stecker gezogen und es ist wieder Foden, der sein drittes Tor macht. Kein lupenreiner Hattrick, weil das erste Tor kurz vor der Pause war. Aber Fakt ist, 3 Tore hintereinander in einem Spiel, das lässt sich sehen und das war auch mit Abstand das Schönste. Rutscht eigentlich ein bisschen weg, 18, 19 Meter und knallt ihn trotzdem dabei noch in den Winkel. Traumhafter Abschluss. Gewinnt vorher selber den Ball. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber reden. Foden in diesem Spiel mit Abstand, mit großem Abstand, der Beste auf dem Feld und macht hier 3 Tore und entscheidet das Spiel.
Ja, er war der entscheidende Mann. Lass uns noch ganz kurz zur City-Offensive kommen. Dieses Dreigestirn aus Doku, Foden und Grealish. Hat das Zukunft für dich? Ich fand sie nämlich sehr gut.
Ja, schon. Aber glaubst du, das funktioniert auch mit De Bruyne und Haaland noch zusätzlich? Also quasi alle 5?
Ja, die Frage. Ist die Frage auf jeden Fall. Also natürlich, Haaland kommt dann einfach für Alvarez vorne rein, aber wo dann De Bruyne reinkommt, ist die Frage. Ich fürchte, er kommt dann fast irgendwie für Grealish rein. Aber ich fand sie einfach so extrem gut, weil du hast wirklich 3 ganz andere Komponenten drin gehabt. Doku einfach dieses unfassbare Tempo und die Schnelligkeit und das so ein bisschen irgendwie, ja, trickreich auf rechts. Grealish, der einfach Gegenspieler bindet, der Freistöße gewinnt, der das Spiel an sich reißt, der auch so ein bisschen Ruhe reinbringt und der einfach nie den Ball verliert. Und Foden dann so ein bisschen dieser virtuose kleine Techniker, der den Abschluss sucht, der zwischen den Linien sich bewegt. Ich finde das alles dabei.
Absolut. Am Ende bleibt es dann bei dem 4:1, vor allem auch, weil Foden in der 80. Minute ausgewechselt wird. War dann doch ein bisschen Glück für Villa, weil der hatte noch richtig Bock. Aber es ist ja irgendwie ein Pep Guardiola-Move, einen Haaland nach 5 Toren rauszunehmen oder hier jetzt Foden nach 3. Also reichte dann wohl einfach aus Sicht des Cheftrainers. Am Ende bleibt es dabei und einen Rekord gibt es noch und den bricht Rodri und er bricht seinen eigenen. Es sind jetzt 64 Spiele in Folge, wo er nicht verloren hat. Er persönlich, also immer wenn er nicht dabei war, sah es mal schlechter aus für City, aber wenn er auf dem Feld steht, jetzt zum 64. Mal in Folge, keine Niederlage. Ich glaube, da müssen wir über Wert für eine Mannschaft nicht sprechen, was der macht. Für mich mit Abstand der beste Sechser auf der Welt.
Ja, ich finde, das ist mal wichtig, das auch zu betonen, ne? Weil alle reden dann immer nur noch von Rice und so weiter, aber Rodri ist für mich nach wie vor der Beste. Also auch gestern wieder, ich habe wirklich jede Sekunde verflucht, wo der Mann am Ball war, weil du denkst, gleich kommt irgendwas ganz Gefährliches, was ganz irgendwie Gutes einfach. Und deswegen Rodri für mich auch der Beste. Dann gab es noch das Konkurrenzspiel von Arsenal gegen Luton, auch gestern. Luton, ein unangenehmer Gegner. Da gab es ja dieses spannende Hinspiel, wo Arsenal durch wirklich diesen Last-Minute-Treffer von Declan Rice noch das Hinspiel gewinnen konnte. Jetzt kam es dann gestern zum Rückspiel im Emirates und Arsenal nach eben diesem offensiv sehr enttäuschenden 0-0 war die Frage, ob sie jetzt hier wieder den Schalter umgelegt bekommen, den berühmten Schalter. Und das haben sie ganz gut hinbekommen. Luton aber auch keine große Herausforderung für sie gewesen. Und Arsenal macht das im Stile eines Top-Teams, um jetzt mal die zweite Phrase in meinem Statement hier zu bemühen, und machen das ganz seriös.
Ja, total. Und das trotz Rotation hier dann am Ende, kann man sagen, zu Recht rotiert. Luis Nelson hat gespielt, Tomasch seit langer Zeit mal wieder Startelf, Smith Rowe stand von Anfang an auf dem Platz, der Declan Rice, den wir gleich gerade zum Vergleich hier herangezogen haben, stand nicht auf dem Platz. Auch das hat Seltenheitswert. Aber am Ende ist es relativ früh durch, spielen jetzt kein herausragendes Spiel, aber es steht eben zur Halbzeit schon 2:0 für die Gunners und damit schieben sie sich jetzt phasenweise auf Platz 1, sind jetzt mit 68 Punkten ganz oben, City mit 67 dahinter, hat sich quasi nichts verändert, weil, wie besprochen, beide Teams haben gewonnen, aber der lachende Dritte vom letzten Spieltag, Liverpool, hat eben noch das Spiel ausstehend, das heißt, sie können aus eigener Kraft jetzt auf 70 Punkte springen, 3 können sie noch draufsetzen und dann wären sie wieder mit 2 Punkten Abstand Tabellenführer.
Korrekt, die spielen nämlich noch heute Abend gegen Sheffield und ich denke, da sollten sie auch keine großen Probleme bekommen. Sheffield zuletzt mit einem leichten Formaufschwung, hatten da auch dann ein paar ganz gute Resultate, aber im Heimspiel heute Abend gegen Sheffield 20.30 Uhr, da sollten die Reds ganz klar die Oberhand behalten. Dann ebenfalls noch die gute Partie zwischen Chelsea und United. Da kann man sich dann aussuchen, was man schaut. Da lass uns doch ganz kurz trotzdem noch eben auf das Titelrennen gucken, weil das ist ja echt gerade spannend. Wir haben den ersten Dreikampf seit Ewigkeiten in der Premier League. Richtig toll sowas. Und ich habe mir dann mal das Restprogramm der beiden Mannschaften angeschaut. Das ist ja was einfach sehr entscheidend sein könnte. Meiner Ansicht nach hat Arsenal das schwierigste Restprogramm und City von den dreien das leichteste. Liverpool so in der Mitte, würde ich sagen. Ganz kurz zur Begründung. Arsenal muss noch ran gegen Brighton, gegen Villa, Wolves, Chelsea. Also die nächsten 4 Spiele sind alles keine einfachen Duelle. Danach kommt direkt Tottenham, Bournemouth, Man United und Everton. Habe ich recht, ist schwierig, oder?
Ja, schon. Also ich habe auf die Einfachen gewartet, aber irgendwie kamen die nicht. Also selbst so Teams wie Chelsea und Everton, das sind einfach Partien, die, genau, möchtest du einfach nicht gerne haben. Also da anzutreten zu müssen, gerade Chelsea eine Wundertüte. Vorher, du hast eben noch Brighton und Villa. Einfach kein schönes Restprogramm.
Ja, Chelsea hat vor allem immer die guten Auftritte auch gegen die großen Teams, die oben stehen diese Saison. Deswegen kann Chelsea auch schon so ein bisschen so ein Favoritenschreck sein. Die große Erzählung war ja auch immer, am Ende kann Tottenham das Zünglein an der Waage sein, weil alle drei Mannschaften noch gegen Tottenham spielen müssen. Ich habe mich mal gefragt, wo ist denn Aston Villa? Weil Villa steht in der Tabelle vor Tottenham, hat auch mehr Favoriten geschlagen als Tottenham und trotzdem ist ganz untergegangen, dass auch Villa gegen alle drei spielen muss. Das erste Duell kam dann eben schon gestern mit City, da hat Villa natürlich dann nicht alles in die Waagschale geworfen, aber trotzdem, wie gesagt, auch Liverpool und Arsenal noch gegen Villa. Das Restprogramm von City, wo ich meinte, das wäre das einfachste wahrscheinlich, lautet jetzt noch Crystal Palace und Luton, also zwei Abstiegskandidaten natürlich aus der unteren Tabellenhälfte. Dann geht es gegen Brighton, Nottingham Forest, Wolves, Fulham, West Ham und am letzten Spieltag dann gegen Tottenham auswärts. Zum Vergleich Liverpool gegen Sheffield, Man United, Crystal Palace, Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa und Wolves. City ein bisschen schwieriger oder ist es anders?
Ja, es ist schwierig jetzt 8-9 Spiele im Voraus zu prognostizieren, aber ich würde auch sagen, dass City hier mit dem leichtesten Restprogramm ausgestattet ist. Ich bin super gespannt auf Arsenal, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, dass sie am ehesten am Straucheln sind, obwohl es jetzt auch zuletzt wieder besser aussah, aber das wäre so, mein Bauchgefühl, aber ich habe richtig Bock auf die nächsten Wochen, gerade am Ende, letzten Spieltage, auswärts Tottenham und Co., das sind so Spiele, ich glaube, da kommt noch richtig was auf uns zu und ich freue mich drauf.
Ja, das geht mir ganz genauso. Wir werden einfach sehen. Ich glaube, die Prognosen, die behalten wir jetzt nochmal für uns. Ich würde sagen, trotzdem vor der Länderspielpause, Arsenal hatte die beste Form. Das sah jetzt nicht mehr ganz so aus. Aber wir werden schauen, was dann die nächsten Wochen ergeben. Und wir besprechen jetzt nochmal ein Thema, was ja ein bisschen unschöner ist, was anscheinend auch nochmal wiederkommt. Und zwar ist es Sandro Tonali, der Italiener im Dienste von Newcastle United verbüßt er im Moment eine 10-monatige Sperre wegen Wettverstößen seit dem vergangenen Oktober. Und jetzt hat die FA bekannt gegeben, dass Tonali sich im Zeitraum vom 12. August bis zum 12. Oktober insgesamt 50 neue Wettvergehen eingehandelt hat oder haben soll. Im Moment ist es ja erst nochmal quasi die Anklage und noch kein offizielles Urteil. Bis zum 5. April kann sich Tonali zu den Vorwürfen äußern. Das ist der morgige Freitag. Also er soll, wie gesagt, 50 neue Wetten auf Fußballspiele platziert haben und ist seit dem vergangenen Oktober gesperrt. Noch zur Einordnung, die Wettverstöße, die mutmaßlichen, die waren jetzt aber alle noch vor seiner Strafe. Also er hat jetzt nicht laut dieser Anklage während seiner Strafe neu gewettet. Das sind alles noch Wetten, die vor seiner Urteilsverkündung damals stattgefunden haben. Ich finde es schwierig, da jetzt ein Fazit zu ziehen und auch so ein bisschen die Frage zu beantworten, sollte Tonali jetzt nochmal gesperrt werden? Weil erstens hat er jetzt schon eine extrem harte Strafe verbüßt, fast ein Jahr von den Wettbewerben ausgeschlossen gewesen. Anscheinend ist es ja so, sein Anwalt meinte ja auch damals, dass Tonali anscheinend spielsüchtig ist, dass er das nicht unbedingt freiwillig macht, sondern auch so eine gewisse Sucht dahinter steckt. Was meinst du, Tonali, neue Sperre, ja, nein?
Ja, ich gehe mit, dass es einfach zu früh ist. Also Stand jetzt sind es ja auch nur Anklagepunkte. Das Ganze wurde noch nicht verhandelt. Wir können hier nicht von Tatsachen sprechen. Ist aber nur mal sehr plausibel. Also nach allem, was man gehört hat, er wurde eben verurteilt, hat es, meine ich, dann am Ende auch nicht geleugnet, sondern eben seine Wettschuld und auch seine Wettsucht zugegeben. Und 50 Mal ist es jetzt nicht so, als würde man da irgendwie die Nadel im Heuhaufen suchen. Also 50 ist schon eine stolze Menge in den 2-3 Monaten, über die wir jetzt sprechen, kurz vor der damaligen Urteilsverkündung. Also ich glaube, das Bauchgefühl, was man dabei kriegt, ist schon, dass es eher eine plausible Geschichte ist. Und ja, dann geht es irgendwie um Rechtsprechung. Ich möchte jetzt hier nicht Moralapostel spielen, aber Tatsache ist, dass es eben verboten ist und jetzt ein neuer Case aufgemacht wird. Und ob man ihn jetzt ganz freisprechen sollte, fällt mir auch schwierig, falls sich das alles bewahrheitet. Trotzdem, ich glaube, ein bisschen Empathie ist hier auch nicht verkehrt und an den Menschen zu denken, der sicherlich nicht die beste Zeit hatte zu dieser Phase. Und ja, wenn wir dann über eine Sucht sprechen, dann sprechen wir über Krankheiten und ja, das jetzt von außen zu bewerten, tue ich mich doch sehr schwierig.
Kurz zur Erinnerung, er kam ja im vergangenen Sommer für 63 Millionen Euro zu Newcastle vom AC Mailand. Und er hatte selbst zugegeben, dass er auch auf Spiele seiner eigenen Mannschaft, also auf Partien des AC Mailand, gewettet hatte. Er ist der teuerste Italiener der Transferhistorie, das darf man auch nicht vergessen. Und ja, also Experten gehen davon aus, dass es jetzt bei einer erneuten Verurteilung ihn noch härter treffen könnte, was die Sperre angeht, weil natürlich auch der Verband da einen Riegel vorschieben will. Und es ist natürlich auch ein Fall mit Symbolwirkung, dass Wetten von Fußballern zum Teil sogar vielleicht noch auf eigene Partien einfach nicht geduldet werden können. Deswegen so ein kleiner drakonischer Faktor ist da sicherlich auch im Spiel.
Ja, schon. Also ich glaube, es wäre einfach unfassbar schade um den Fußballer. Ich kann mich noch erinnern, dass wir hier zu seiner aktiven Zeit bei Newcastle auch richtig ins Schwärmen gekommen sind, weil er so gut sich eingefügt hat. Ist ein Vollblutfußballer und er liebt diesen Sport und du siehst es und einfach schade, dass das Ganze jetzt im Weg steht und sollte es wirklich noch eine Sperre geben, die dann größer ausfällt als die letzte, ja, dann sprechen wir jetzt über Jahre, die er nicht Fußball spielt und ich glaube, das ist in keinerlei Interesse, aber wie du sagst, wahrscheinlich irgendwie rechtlich dann trotzdem korrekt und wenn wir über Abschreckung spielen und Vorbildfunktion irgendwie auch Teil des Ganzen.
Ja, wir schauen, wie sich das weiterentwickelt und gehen jetzt zu den Ergebnissen des 30. und des 31. Spieltags über. Boah, jetzt muss ich mich mal kurz anschnallen hier für diese ganzen Ergebnisse. Also, den Start hat gemacht Newcastle gegen West Ham am 30. Spieltag 4:3, ich habe es kurz angesprochen. Chelsea und Burnley haben sich 2:2 getrennt, Sheffield und Fulham 3:3, Nottingham Forest und Crystal Palace 1:1, alle Remis. Bournemouth hat Everton mit 2:1 geschlagen, gleiches Ergebnis bei Tottenham gegen Luton Town. Damals war Villa noch erfolgreich im Mini-Derby, 2:0 gegen die Wolves. Brentford und Man United haben sich 1:1 getrennt, eine unfassbar schlechte Leistung von Manchester United. Und es kommt noch schlimmer, Lisandro Martinez hat sich verletzt und fällt für den nächsten Monat aus. Liverpool schlägt Brighton mit 2:1 und City und Arsenal trennen sich 0:0. Wir haben es besprochen. Neuer Spieltag. Newcastle und Everton trennen sich 1:1. Ganz später Punktgewinn für die Mannschaft von Sean Dyche, weil Dominic Calvert-Lewin einen Elfmeter verwandelt. Nottingham Forest schlägt Fulham mit 3:1. Burnley und die Wolves trennen sich 1:1. Bournemouth schlägt Crystal Palace und Oliver Glasner mit 1:0. West Ham und Tottenham trennen sich 1:1. Da können wir noch ganz kurz drüber reden. Natürlich der Kampf um die Champions League und der Kampf um generell das europäische Geschäft haben hier mit reingespielt. West Ham steht besser da, als man häufig denkt, wenn man ihren Fans zuhört. Sie stehen nämlich auf Platz 7, der ja nach wie vor europäisch ist. Und Tottenham konnte es nicht vollbringen, Druck auf Aston Villa auszuüben, weil eben das Endergebnis ein 1:1 war. Erstmal, was glaubst du, wer hat gute Karten im Kampf ums generelle europäische Geschäft? Also West Ham auf Platz 7 mit 45 Punkten hat wiederum nur 6 Punkte Vorsprung auf Fulham und die stehen auf Rang 13, also alles sehr eng da oben.
Ja, es ist völlig irre. Wir wollten das nochmal kurz hier anschneiden, weil das irgendwie ein Thema ist, was in den Medien sehr untergeht. Aber der Kampf um Europa ist unfassbar intens und eng. Also du hast es gesagt, Platz 7 reicht ja auf jeden Fall fürs internationale Geschäft. Auf 6, also einen davor, ist United mit 48. Für mich so der einzige Club von den Top 6, die noch runterrutschen könnten. Darüber Tottenham mit mittlerweile 9 Punkten mehr. Das Ding ist durch, aber wenn du eben von United nach unten guckst, haben wir dann West Ham und dann immer mit einem Punkt weniger nach West Ham Newcastle, dann Brighton und dann die Wolves und dann Bournemouth und dann Chelsea und dann Fulham. Alle immer mit genau einem Punkt dazwischen, Stand heute, Stand jetzt gerade, also viel enger kannst du es einfach nicht malen und 6 Punkte sind nichts. Wir sprechen immer wieder im Titelkampf um diese Punktunterschiede, insbesondere im Tabellenmittelfeld, wo Leute nicht so konstant performen, ist da alles drin. Natürlich West Ham rein faktisch gerade in der Pole Position, haben aber auch ein Spiel mehr als ihre Verfolger, sogar 3 Spiele mehr als Chelsea, also das könnte das Ganze nochmal völlig durcheinander wirbeln, wenn die jetzt eine gute Phase starten, könnten dann theoretisch mit 49 Punkten weit, weit nach vorne rutschen, 4 vor West Ham, also das Ganze ein ziemliches Durcheinander, geht da am besten selber mal in die Analyse mit der Tabelle, Aber ich glaube, West Ham, Newcastle, Brighton, Chelsea, die Teams mit der meisten individuellen Qualität und deswegen vom Bauchgefühl her auch Favorit auf Platz 7 und vielleicht dann auch 8.
Ja, würde ich auch sagen. Newcastle sehe ich da eigentlich ganz vorne im Rennen. Brighton irgendwie mal so ein, quasi so ein Gegenpol zu setzen zu der ganzen Brighton-Hyped-Stimmung. Brighton auf Platz 9, das heißt, sie sind im Moment nicht vertreten in der europäischen Klasse und sie sind aus der Europa League sang- und klanglos ausgeschieden gegen die AS Rom. Also im Moment verpassen sie jegliches europäisches Geschäft. Dann würde für mich das Resümee von De Zerbi auch leicht bröckeln. Mal schauen, ob er das Ruder noch rumreißen kann. Aber wie gesagt, das ist alles sehr eng. Wenn Chelsea nochmal einen Lauf startet, sie haben die wenigsten Spiele von allen, dann können sie bestimmt auch nochmal oben angreifen. Wir werden auch das im Blick behalten. Brentford und Brighton trennen sich 0-0. Arsenal schlägt Luton mit 2-0. Man City demoliert Aston Villa am Ende dann doch deutlich mit 4-1. Und heute Abend dann noch Liverpool gegen Sheffield und Chelsea gegen Manchester United. Und wir haben uns überlegt, dass wir trotzdem für die beiden Spieltage einen Spieler jeweils herausheben wollen, der uns in Erinnerung geblieben ist. Wer ist das bei dir?
Ja, könnte jetzt so ein bisschen Recency-Bias sein, aber ich muss mit Phil Foden gehen. Also ich habe das Spiel über die gesamte Länge gesehen und dem zuzugucken, ich gehe langsam echt in die Richtung von Pep Guardiola, der gesagt hat, dass es aktuell der beste Spieler der Premier League ist. Und wenn du das Spiel gesehen hast, wenn du die drei Tore siehst, wie er sich bewegt, wie er kombiniert, wie fit er auch einfach ist, ist es schwierig, zu einem anderen Fazit zu kommen und für mich die absolut berechtigte Nominierung hier für meinen Spieler des Spieltags, weil er mit Abstand der beste City-Spieler war und das ist schon mal ein Fund, wenn sie 4-1 gewinnen.
Ja, absolut, gebe ich dir recht. Einfach immer wieder toll, ihm gerade zuzusehen. Würdest du sagen, er ist der beste englische Spieler gerade?
Wenn wir die aktuelle Form mit reinnehmen, jetzt gerade, ja, für mich ziemlich eindeutig sogar.
Ja, stimmt, sehe ich auch so. Da ich jetzt ja nicht Phil Foden nehmen kann und jetzt nicht auch noch Rodri vom gleichen Verein nehmen will, gehe ich einfach mal mit Alexander Isak. War jetzt in zwei Spielen in Folge erfolgreich. Hat jetzt hier das 1-0 gemacht gegen Everton und davor auch gegen West Ham doppelt getroffen. Also jetzt zwei Spiele, drei Tore. Der kommt gerade auch wieder besser rein und hat sich jetzt zu seiner Zukunft geäußert und meinte, dass er auf jeden Fall bei Newcastle bleiben will, weil es da jetzt auch so ein paar Gerüchte gab um Tottenham, um einen Wechsel. Aber anscheinend, zumindest nach seinen jetzigen Aussagen, will er wohl bei Newcastle bleiben und ist er auch einfach ein toller Spieler. Wenn Isak mal wieder in Form kommen sollte, ist er auch echt brandgefährlich immer.
Also ich glaube, wir sind beide Riesenfans. Für mich ist das, was er im Team geben kann, wirklich viel wert, weil er technisch so gut ist, er ist schnell, er ist im Abschluss gut und ich glaube, in diesem Newcastle-Team echt wichtig und dieses Bekenntnis, finde ich, muss man relativ hochhängen, weil, haben wir gerade angesprochen, es ist alles andere als klar, ob Newcastle nächstes Jahr wieder international spielt. Und als Isak, wenn du Optionen hast, zu Tottenham und Co. zu gehen, dort wahrscheinlich selbst als Stammspieler, schon aussagekräftig, dass er sagt, nein, ich gehe jetzt noch nicht den Schritt, sondern bleib egal, wie die Saison endet bei Newcastle.
Ja, definitiv. Das war's dann von uns, was diese beiden Spieltage angeht. Ich glaube, das haben wir dann doch jetzt ganz seriös abgearbeitet alles. Und jetzt kommt ja auch schon direkt der nächste Spieltag, unter anderem mit dem Klassiker zwischen Man United und Liverpool. Da gab es ja zuletzt dieses famose Pokalspiel. Mal schauen, ob es jetzt wieder ein 4-3 oder doch ein 0-0 à la City und Arsenal wird. Wir hoffen auf Ersteres und hoffen gleichfalls, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns irgendetwas da. Lasst uns eine gute Sternebewertung da, ein Abonnement bei Spotify, macht die Glocke an, folgt uns bei Instagram, bei X. Den PayPal-Link findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr uns finanziell unterstützen und uns eine Frage eurer Wahl stellen, die wir dann in der nächsten Folge beantworten werden. Das, wie gesagt, bitte, bitte machen. Und ansonsten hören wir uns schon in einigen Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.